Die Geschichte der Könige Israels wirkt auf den ersten Blick wie eine Abfolge politischer Krisen, Kriege und Intrigen. Doch hinter Namen wie Joram, Ben-Hadad und Elisha steht eine tiefere Linie. Gott verfolgt seinen Heilsplan, auch wenn seine eigenen Leute ihn zurückweisen und ihre Könige in Kompromiss und Götzendienst verstrickt sind. Gerade im Dienst des Propheten Elisha wird sichtbar, wie Gott in einer dunklen Zeit sein Volk bewahrt, seine Gnade ausweitet und dabei schon auf Christus hinweist, der als wahre Erfüllung dieses prophetischen Dienstes kommt. Elisha als Vorschattung Christi, Gnade inmitten der Ablehnung. Die Regierungszeit Jorams ist von einer eigentümlichen Mischung aus äußerer Reform und innerer Verirrung geprägt. Von ihm heißt es, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baal beseitigte, den sein Vater gemacht hatte. Doch hielt er fest an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte, er wich von ihr nicht ab. Joram distanziert sich vom groben Baalskult seiner Eltern, aber er löst das Volk nicht aus dem alten System der Selbstreligion, das Jerobeam mit seinen goldenen Kälbern etabliert hatte. Die Könige vor ihm hatten das Herz des Volkes von Jahwe weggeführt, er lässt es offiziell bei Jahwe, doch in einer Form, die Gott nicht mehr entspricht. Es entsteht eine gefährliche Zwischenlage, nicht offene Rebellion, sondern ein geteiltes Herz, das äußerlich religiös, innerlich aber weiterhin selbstbestimmt ist. Die Geschichte des Alten Testaments steht in engem Zusammenhang mit Gottes Ökonomie in der Weise der Typologie. Der Prophet Elisa stellt in der Typologie Gottes neutestamentliche Ökonomie dar. Elisa war ein Typus im Alten Testament, der die wirklichen Dinge im Neuen Testament versinnbildlichte. In Lukas 4,27 bezog sich der Herr Jesus auf Elisa als einen Typus von sich selbst, indem er sagte, und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Neeman, der Syrer. Hier machte der Herr deutlich, dass Israels Verwerfung Elisas und Elisas Hinwendung zu den Nationen ein Typus von ihm selbst als dem Sohn des Menschen war. Gerade in diese Halbherzigkeit hinein tritt Elisha als Prophet. Er ist nicht nur Nachfolger Elias und Bewahrer einer Tradition, sondern lebendiges Zeichen, dass Gott mit seinem Volk weitergeht, obwohl dessen innerer Zustand seine Treue nicht verdient. Elisha wird in den verschiedensten Situationen sichtbar, er rettet eine Allianz aus Israel, Juda und Edom vor dem Verdursten in der Wüste, er offenbart dem König Israels immer wieder die Pläne der Aramäer, er verkündet in Hungersnot und Belagerung eine kaum glaubhafte Wende, er wendet sich sogar einzelnen Syrern zu. Sein Dienst ist nicht von spektakulären Strafakten geprägt, wie wir es von Elia kennen, sondern von einer stilleren, zäheren Gnade, die mitten in Kriegsgerüchten und politischer Instabilität Quellen des Lebens eröffnet. Wo Joram nur militärische Allianzen und taktische Wege sieht, stellt Gott durch Elisha einen ganz anderen Weg daneben, den Weg des Wortes, des Gebets und der erstaunlichen Fürsorge. Der Herr Jesus greift diesen Propheten in Nazareth auf und legt damit den tiefsten Sinn dieses Dienstes offen. In der Synagoge erinnert er daran, und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Neeman, der Syrer. Das ist mehr als ein historischer Hinweis, Jesus legt damit eine geistliche Linie frei. Israel hatte zur Zeit Elischas Propheten, Altar, Kult und Geschichte, aber es verweigert dem Weg Gottes innerlich das Herz. Die Gnade geht deshalb nach außen, zu einem syrischen Feldherrn, der ausgerechnet im Jordan, diesem verachteten Fluss Israels, gereinigt wird. Israels Umgang mit Elisha wird so zum Spiegel für den Umgang mit dem Sohn des Menschen, wer die Stimme Gottes im eigenen Haus verachtet, zwingt die Gnade gewissermaßen dazu, über alle Grenzen hinweg zu anderen zu gehen. Im Licht des Neuen Testaments leuchtet Elisha daher als Vorschattung auf Christus. Ebenso wie Elisha inmitten eines widerspenstigen Volkes wirkt, so kommt Christus in eine Welt, die ihn nicht haben will. Er wird zu den Seinen gesandt, doch die Seinen nehmen ihn weitgehend nicht an, gerade dadurch öffnet sich das Evangelium für die Nationen. Elisha rettet eine durstige Kriegsgemeinschaft, obwohl ihr König ihm gegenüber respektlos bleibt, Christus speist Menschen, heilt Kranke, vergibt Sündern, obwohl er weiß, dass viele von ihnen sich später gegen ihn wenden werden. In beiden Fällen ist der Maßstab nicht die Würdigkeit der Empfänger, sondern die Beständigkeit Gottes in seiner Gnade. Elishas Handeln ist der Schatten, Christus die Wirklichkeit. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baal beseitigte, den sein Vater gemacht hatte. Doch hielt er fest an den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte, er wich von ihr nicht ab. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Neeman, der Syrer. Die Regierung Jorams erinnert daran, wie leicht ein geteiltes Herz sich mit äußerer Reform zufrieden gibt, während alte Bindungen bestehen bleiben. Elisha steht dagegen für den unbeirrbaren Weg Gottes, der seine Gnade nicht an die Perfektion seines Volkes knüpft, sondern an die Treue seines eigenen Wesens. Indem wir Christus als den größeren Elisha betrachten, wächst das Vertrauen, dass Gottes Gnade uns nicht nur trägt, sondern auch aus unserer Halbherzigkeit herausführt und uns zu Menschen macht, deren inneres Leben zunehmend mit seinem Wort übereinstimmt. Verborgene Herrlichkeit, geöffnete und verschlossene Augen. Der Morgen in Dothan beginnt mit einem Schreck. Der Diener Elishas tritt vor die Stadt und sieht, was die Nacht hervorgebracht hat, siehe, da umringte ein Heer die Stadt, und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr! Was sollen wir tun? Die Wahrnehmung des jungen Mannes ist nüchtern und doch unvollständig. Er sieht die Lage realistisch, die Aramäer sind wirklich da, aber seine Sicht reicht nur bis zum Rand des Sichtbaren. Aus dieser begrenzten Perspektive gibt es nur eine logische Folge, Panik, die sich in der Frage, was sollen wir tun, ausspricht. In seiner Antwort zeichnet sich der Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Sicht ab. Elisha sagt, fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Mitten im sichtbaren Mangel behauptet er eine unsichtbare Überlegenheit. Elisha betete, dass Jehova die Augen seines jungen Dieners öffne. Jehova öffnete ihm die Augen, und er sah, dass der Berg rings um Elisha voll von Pferden und feurigen Wagen war. Diese waren nur zur Verteidigung da, nicht zum Angriff. Elias Wunder waren offensiv, die Elisas dagegen defensiv. Die Pferde und feurigen Wagen um Elisha waren nicht zum Kämpfen, sondern nur zum Schutz. Auf diese Behauptung folgt kein Strategiereflex, sondern ein Gebet. Und Elisha betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners, und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisha herum. Nicht die äußere Lage verändert sich, sondern der Blick. Gottes Schutz war nicht erst durch das Gebet entstanden, er war bereits da und wird nun enthüllt. Der entscheidende Schritt geschieht im Inneren des Dieners, seine Angst wird nicht durch Appelle übertönt, sondern durch die Entdeckung, dass die Wirklichkeit Gottes umfassender ist als das Bedrohliche, das ihn umzingelt. So wird sichtbar, was Glauben im Tiefsten ist, nicht das Leugnen der sichtbaren Gefahren, sondern das Erkennen einer größeren, oft verborgenen Wirklichkeit, die schon wirksam ist. In derselben Begebenheit, die mit geöffneten Augen beginnt, steht kurz darauf das Gegenbild, verschlossene Augen. Während Elishas Diener sehen lernt, werden die Soldaten Ben-Hadads geblendet, so dass sie nicht mehr wissen, wo sie sind, und in die Stadt Samaria geführt werden. Derselbe Gott, der einem die Augen öffnet, legt über die anderen einen Schleier. Bei dem einen zielt sein Handeln auf Vertrauen, bei den anderen auf das Durchkreuzen ihrer aggressiven Pläne. Das macht deutlich, geistliche Wahrnehmung ist nicht einfach eine neutrale Fähigkeit, die der Mensch nach Belieben einsetzt. Sie ist Gabe und Gericht zugleich. Wer sich dem Reden Gottes verschließt, steht in Gefahr, irgendwann in seinen eigenen Projekten gefangen zu sein, ohne noch Orientierung zu haben. Das Neue Testament knüpft an diesen doppelten Vorgang an, wenn es davon spricht, dass der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Gleichzeitig bezeugt Paulus, dass Gott aus Finsternis Licht aufleuchten lässt und dieses Licht in unsere Herzen gegeben hat. Es ist, als würde die Szene von Dothan in einem anderen, inneren Bereich weitergespielt, Menschen können mit offenen physischen Augen leben und doch das Entscheidende nicht sehen, die Gegenwart und Herrlichkeit Christi. Andere erleben, wie durch ein Wort, durch eine Begegnung, durch eine innere Berührung plötzlich das Herz weit wird und Zusammenhänge sichtbar werden, die zuvor verborgen waren. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt, und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners, und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Der Bericht über Elischas Diener und das Heer der Syrer macht deutlich, wie entscheidend der innerliche Blick für die Wirklichkeit Gottes ist. Zwischen Panik und Vertrauen entscheidet sich nichts an der äußeren Lage, sondern an der Frage, ob das Herz die unsichtbare Gegenwart des Herrn mit einbezieht. Wo Gott unsere Augen öffnet, verlieren Bedrohungen nicht ihre Realität, wohl aber ihre absolute Macht. In dieser Spannung von sichtbarer Gefahr und unsichtbarem Schutz erwächst ein stilles, tragfähiges Vertrauen, das den Weg durch unübersichtliche Zeiten hindurch mitbestimmt. Überwundene Feindschaft, Gottes Weg mit den Gegnern. Die Art, wie Gott durch Elischa mit den Feinden Israels umgeht, überrascht vor allem dann, wenn man sich den Kontext vor Augen hält. Der König von Aram führt wiederholt Krieg gegen Israel, seine Streifscharen dringen ins Land ein, bedrängen und verunsichern das Volk. Als es ihm schließlich gelingt, Elischa in Dothan einzukreisen, scheint ein Moment der Vergeltung in greifbarer Nähe. Durch Elischas Gebet werden die Angreifer geblendet und in das Herz Israels nach Samaria geführt. Nun stellt sich eine scharfe Frage, was geschieht mit einem entwaffneten Feind, der in deiner Hand ist? Der Reflex Jorams ist verständlich, soll ich sie schlagen, mein Vater, soll ich sie schlagen? Aus seiner Sicht ist dies die Gelegenheit, Sicherheit durch Vernichtung zu gewinnen. Joram wollte das Heer Ben-Hadads töten, doch Elisa hielt ihn davon ab und befahl ihm, ein Festmahl für sie zu bereiten und sie anschließend zu ihrem Herrn zurückkehren zu lassen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, kehrten sie zu ihrem Herrn zurück und die Streifscharen Syriens kamen nicht mehr in das Land Israel, um es zu überfallen. In dieser Angelegenheit, ein Festmahl für die Feinde zu bereiten, sehen wir den neutestamentlichen Dienst. Die Syrer wurden dadurch aufgehalten, dass sie zu einem Festmahl eingeladen wurden. Elischas Antwort schlägt in eine völlig andere Richtung, du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Es folgt eine Szene, die eher in ein Festzelt als in ein Kriegslager passt, da bereitete er ihnen ein großes Mahl, und sie aßen und tranken und ließ sie gehen, und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen der Aramäer kamen nicht mehr in das Land Israel. Die Aufmerksamkeit richtet sich weg von der Waffe hin zum Tisch. Statt Blut fließt Wasser, statt Siegesruf erklingt die Einladung zum Essen. Die Feinde werden nicht durch Gewalt gestoppt, sondern durch unerwartete Gnade. In dieser Bewegung deutet sich ein Muster an, das das Neue Testament ausdrücklich aufnimmt. Paulus schreibt, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Elischa handelt genau in diesem Sinn, er lässt sich nicht vom Bösen, von Kriegsplänen, von der Möglichkeit der Rache, bestimmen, sondern wählt den schwierigeren Weg, das Böse durch Gutes zu überwinden. Die feurigen Kohlen sind keine verkappte Rache, sondern das innere Brennen, das beim Feind entsteht, wenn er mit einer Güte konfrontiert wird, die er weder erwartet noch erklären kann. So wird deutlich, Gnade ist nicht wehrlos, sie wirkt auf einer tieferen Ebene als äußerer Druck. Die Geschichte verschweigt jedoch nicht, dass die Realität komplex bleibt. Ben-Hadad tritt später erneut als Gegner auf und mit Hazael bereitet sich ein noch härteres Gericht über Israel vor. Elischa weint, als er erkennt, welches Leid dieser Mann über das Volk bringen wird. Gnade bedeutet hier nicht, dass alle Feinde dauerhaft zu Freunden werden oder dass kein Gericht mehr kommt. Sie bedeutet vielmehr, dass Gott selbst mitten in einer Welt der Gewalt immer wieder Räume eröffnet, in denen nicht Vergeltung, sondern Umkehr möglich ist. Die Einladung an die syrischen Soldaten an den Tisch Jorams ist ein solch offener Raum, für einen Moment ist nicht der Krieg das letzte Wort, sondern Gastfreundschaft. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich sie schlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst sie nicht schlagen. würdest du die schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast. Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Da bereitete er ihnen ein großes Mahl, und sie aßen und tranken und ließ sie gehen, und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen der Aramäer kamen nicht mehr in das Land Israel. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Gottes Umgang mit den Gegnern Israels unter Joram zeigt, dass er mitten in einer von Gewalt gezeichneten Welt Wege der Gnade bahnt, ohne das Unrecht zu beschönigen. Elischas Entscheidung für das Mahl statt für das Schwert weist voraus auf Christus, der seine Feinde nicht vernichtet, sondern sie durch seine Hingabe mit Gott versöhnt. Wer von dieser Gnade lebt, gewinnt die Freiheit, das Böse nicht mehr mit Bösem beantworten zu müssen, sondern in der Kraft des neuen Bundes, manchmal gegen die eigenen Reflexe dem Weg der Versöhnung Raum zu geben. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.